Sie hat zwei kleinere Geschwister gehabt, hat sich auch um die kümmern dürfen und müssen. Mein Opa war in Kriegsgefangenschaft, also da war schon einiges. Und meine Mutter wäre gerne unheimlich wichtig gewesen und hat dafür, mein Vater war Textiltechniker, er hat ganz normale Angestellter. Wir waren jetzt auch nicht wahnsinnig reich, also wir hatten ein Babyhaus, aber ich habe das als Kind auch gar nicht irgendwie eingeschätzt. Für mich war das alles schön und war das toll, aber ich glaube, meiner Mutter hat das eben alles immer nicht gereicht. Und
die sah sich in größeren Sphären.
Genau, ja. Also meine Mutter ist eine geborene Scharnhorst, tatsächlich auch in gerader Linie des Kriegsherrn. Und da hatte für sich, glaube ich, irgendwie im Kopf, das muss alles viel toller und viel besonderer sein. Und hat sich da dann irgendwann auch angefangen, ihre Welt selber zu bauen.
Herzlich willkommen zu unserem Lieblingspodcast Gefühlsecht mit
Katinka Magnussen
und Cesar Trautmann. Heute sind schon fast 27 Grad. In Hamburg geht's jetzt richtig los.
Ich sitze dafür immer noch im Wollpulli. Tue ich aber okay. Sowieso den ganzen Sommer. Also.
So, wir freuen uns, dass wir wieder hier sitzen. Wir beide. Und wir haben heute eine ganz wundervolle Frau bei uns am Mikro. Stefanie Salziger. Nicht nur am Mikro, sondern bei uns in der Küche, wie immer. Und herzlich willkommen erstmal, dass du zu uns gekommen bist.
Ja, vielen Dank, dass ich bei euch sein darf, hier in der Küche. Ist schön.
Und vor allen Dingen, dass du dich, hättest du unten was gesagt, wäre ich dir entgegengekommen, mit Hund auf dem Arm hier im vierten Stock hochgeschleppt hast, denn hier gibt es keinen Fahrstuhl.
Das macht gar nichts, aber...
liegt hier genüsslich jetzt auf der Decke und lauscht.
Und sie hatte gestern ihren 12. Geburtstag und sie kann Treppen nicht mehr so gut hochlaufen, weil die auch so glitschig sind und sie es immer so eilig hat. Und deswegen habe ich sie getragen.
Ja.
Gar nicht schlimm.
Was für ein Glück, dass du keinen Bernardiner hast.
Dann hätte ich gefragt, ob wir unten
im Hausflur.
Genau, okay. Uns auf Hausflur treffen. Genau.
Okay, das hätten wir auch noch irgendwie hingekriegt.
Ja.
So, wir haben uns kennengelernt über mehrere Ecken, wie es ja so schön ist im Moment. Auch deine, glaube ich, enge Freundin Britta Papay, mit der wir in der letzten Folge in der Küche saßen. Habe ich auch übers Netz und unterm Strich, und ich finde das erwähnenswert oder möchte dich gerne erwähnen, liebe Harriet, weil du auch so eine treue Freundin und Hörerin und Followerin bist und auch echt zauberhaftes Feedback immer gibst. Und Katinka, wir haben auch schon beschlossen, dass Harriet auch mal kommt.
Ja, liebe Harriet,
liebe get Harriet, ready. Mach dich fertig, genau, aber wir finden noch einen gemeinsamen Termin. Harriet macht ja vor allem diese großartigen...
Wollte ich gerade sagen, ja. Die wundervollen Handtaschen, die wir mal... Genau. Ich glaube, letztes Jahr hatten wir die mal beworben. Und die sind sehr individuell, sehr unique.
Genau. So, und über diesen ganzen Kreis, im besten Sinn, ist es ein ganz wundervolles Spinnennetz, was ich ganz, ganz schön finde als Bild. Bist du auch oder mir oder uns dann da auch begegnet? Und... du machst jetzt mal so, wir versuchen vielleicht von außen nach innen zu kommen, die feinen Adressen. Das ist
ein Lifestyle-Magazin.
Sehr schön, genau, ein Lifestyle-Magazin. Und erzähl mal ein bisschen, was passiert da? Also ich habe es jetzt auch auf dem Tisch gehabt und fand es total toll, weil es liegt jetzt nicht im Zeitschriftenladen.
Man kann es nicht kaufen tatsächlich. Mhm. Also die feinen Adressen gibt es seit 42 Jahren. Die Idee war, einen regionalen Teil zu haben. Also das ist der vordere Teil des Magazins. Bei mir ist das Hamburg-Sylt. Und einen zweiten Teil zu haben, der überregional beziehungsweise an sich sogar international eben ausgestattet ist oder ausgerichtet ist. Und es wird tatsächlich nicht verkauft, sondern es liegt an, man nennt das ganz komisch, Auslagestellen. Also das sind eben besondere Orte, sei das Hotels, Gastronomie, aber eben auch kleine, also für mich, für Hamburg, kleine, feine Geschäfte.
Ich wollte gerade sagen, für mich hat es so ein bisschen boutiquigen genau. Charakter auch.
Ja, also ich habe die Lizenz gekauft tatsächlich, 2018, habe 2019 gestartet und hatte von Anfang an die Idee, gar nicht despektierlich, dass ich keinen bunten Einkaufsführer machen möchte, sondern ich möchte Geschichten erzählen. Ich möchte Geschichten über Menschen erzählen, über Produkte, wie Menschen dazu kommen, dass sie das tun, was sie tun. Weil bei mir gab es eben auch schon ein paar Brüche. Und ich finde Menschen unglaublich spannend, vor allem was sie erzählen, wenn sie Vertrauen haben und wenn sie eben sichtbar werden dürfen. Und somit ist das Magazin hier in Hamburg tatsächlich eher auf die kleinen Geschäfte, eher auf die, ja, auf besondere Geschichten ausgerichtet. Und das Schöne ist, dass es mittlerweile so auch in Hamburg gesehen wird, dass die Menschen diese feinen Adressen ganz eng mit mir verbinden. Und das ist einfach toll und das macht ganz viel Spaß.
Wie kommt man denn dazu, zu sagen, ich kaufe jetzt so ein Blatt? Also, so eine Lizenz, nicht, ich meine jetzt, genau, ich meine jetzt nicht denjenigen, der das Blatt gerne hätte, was ja nicht zu kaufen ist, aber die Lizenz natürlich.
Ja, das hat das Universum wohl so vereinbart. Ich habe mit meinem Ex-Partner zusammen die Marina Boltenhagen zur Fünf-Sterne-Marina entwickelt und dann gab es dort einen Investorenwechsel. Daraufhin wurden wir ausgewechselt, das ist relativ unschön. Und das Verleger-Ehepaar der feinen Adressen, die hatten das größte Boot in Boltenhagen und kannten mich 7 Tage die Woche, 16 Stunden vor Ort, immer in der Kommunikation, immer da.
Immer präsent
und komme aus dem PR-Bereich, habe lange für das Land Baden-Württemberg PR gemacht, kannte dadurch die Ausgabe feine Adressen Stuttgart und hatte mich eben mit der Verlegerin auch vielfach über Printprodukte ausgetauscht. Ich weiß nicht, wie viele Bücher ich zu Hause habe, wie viel Geld ich in Bücher und in schöne Magazine investiere.
Ich gehe einfach immer mit Augen zu vorbei, weil ich weiß ganz genau, wenn ich reingehe in so einen Zeitschriften- oder Bücherladen, it's not gonna end very well.
So nach dem Motto, eins darf ich mitnehmen und beim fünften dann so, okay, ich lege sie alle wieder hin. Ja, ich kenne das.
Aber was zieht dich dann? Also bei den Teil habe ich nicht so, finde ich jetzt spannend.
Also ich tauche beim Lesen auch unheimlich gern in diese Geschichte ein. Ich glaube, ich ziehe aus jedem Buch einen Satz oder eine Ansicht oder ein Wissen über ein Land, über eine Stadt, über Menschen. Das ist sehr, sehr spannend. Und genauso geht mir das bei Zeitschriften, schönen Zeitschriften. Also ich gestehe, wenn sie schön gemacht sind, dann finde ich sie noch toller. Mag gerne schönes Papier, auch zum Schreiben. Ich schreibe nur mit Füller. Also ich habe da eine große Leidenschaft für Papier, anfassen, schreiben, lesen.
Ja. Also für die, du hast auch eine besondere Haptik.
Genau, ja. So. Ja. Also sowohl, dass ich mag unglaublich gerne Worte, ich höre sehr genau zu, was Menschen sagen und ich bin immer wieder baff erstaunt zu erleben, dass ganz viele Menschen sprechen und Dinge sagen, die sie nicht so meinen. Das schockiert mich fassungslos.
Okay,
macht mich
abgefahren.
Das, ja, genau.
Das heißt, du hast feine Sinne und du fühlst was und die Leute sagen aber was anderes.
Nicht unbedingt, dass ich das gleich fühle, wenn sie das nicht sagen, aber ich nehme es als wenn jemand etwas zu mir sagt, dann ist das für mich gesagt und dann gehe ich auch davon aus, dass das getan wird. Und wenn das dann nicht passiert und mich derjenige anschaut oder diejenige und sagt, ja, das habe ich nur so gesagt, dann gucke ich immer wie so eine Dreijährige und denke, hallo?
Die Macht der Worte ist schon echt faszinierend. Also ich glaube, wenige von uns sind sich so auch der Bedeutung davon bewusst, wenn wir sprechen.
Ja.
Also ich muss gestehen, ich stelle mich da in erste Reihe. Das war ganz lange ein Riesenthema von mir, dass die Worte zu schnell rauskommen und auch oft nicht so, es waren nicht die richtigen Worte, aber ich hatte in dem Moment auch keine anderen Worte. Also von daher finde ich es ganz schön, dass du es sagst. Das Witzige ist, ich habe gestern Abend ein neues Buch angefangen zum Thema. Nein, ein bisschen anderes Thema. Es heißt Glückliche Trennungskinder, also kurzer Exkurs. Und da geht es darum, dass der Autor, einer der bekanntesten Kinderpsychologen, die wir so haben in unserer Zeit, sagt, es ist ein Unterschied, ob man sagt, du hast die Kinder oder die Kinder sind bei dir. Also die Kinder sind von den Kindern ausgehend oder du hast, also von mir ausgehend, fand ich super spannend und was das für eine Kraft auch hat. Entschuldige, ich wollte dich da nicht unterbrechen. Oh, in dem, Beispiel. Aber ja, ja, ganz toll, dass du das so sagst und benennst. War das schon immer so oder ist das schon immer so, dass die Worte für dich...
Also ich habe schon immer viel gelesen und ich habe schon immer gut zugehört, aber dass ich erkannt habe, dass die Menschen seltenst oder ganz oft nicht bewusst sprechen, das kam dadurch, dass ich eine Coaching-Ausbildung gemacht habe nach Adolf Adler, der eben sehr die Kindheit ja in den Vordergrund rückt.
Ist das nicht auch Logopädie, Adler? Bin mir nicht sicher, ne? Ich dachte,
Und habe dann nach dieser Coaching-Ausbildung tatsächlich ein Tool entwickelt, das nennt sich Worttraining, weil wir alle Sprache unbewusst lernen und irgendwann dann, wie du erzählst, an den Punkt kommen, dass wir merken, die Menschen verstehen mich nicht. Warum verstehen sie nicht, was ich sage? Und das hat ganz oft damit zu tun, dass wir Worte gelernt haben in der Kindheit und nicht nur die Worte benutzen, sondern auch die Bedeutung. Und wenn wir uns aber entwickeln, dann verändert sich ganz oft die Bedeutung eines Wortes. Und
deswegen, gib mal ein Beispiel. Ja, wollte ich, danke.
ja, ein sehr plakatives. Meine Mutter war Jahrgang 36, also die war ein Kriegskind und die hatten einen kleinen Garten und in diesem Garten wuchs aber nur rote Beete. Und meine Mutter hat in ihrer kompletten Kindheit während dem Krieg diese rote Beete schälen und verarbeiten müssen und hatte sich dann immer geschämt, dass sie eben so dreckige Fingernägel hatte und konnte verständlicherweise auch diese rote Beete nicht mehr ertragen. Ja. Und ich bin aufgewachsen, dass rote Beete eklig ist. Ja. Also wenn meine Mutter rote Beete gesagt hat, hättest du jemandem anderen den Eimer hinhalten können. Und ich habe bis Ende 30 gebraucht, um einmal für mich rote Beete tatsächlich zu testen und festzustellen, ja, schmeckt geil. Sie. Und zwar richtig gut. Aber für mich war rote Beete so mit Ekel besetzt, dass ich überhaupt gar nicht auf die Idee kam, es zu probieren. Ein anderes Beispiel ist, meine Mutter ist immer davon ausgegangen, dass man etwas kann, dass man für etwas trainieren muss oder dass man etwas üben muss. Das gab es für meine Mutter nicht. Man musste das können.
Und also man musste das können ohne üben?
Ja. Also ich habe
immer das, was sie sich vorstellte? Oder?
Grundsätzlich, also ich habe geritten und ich bin Turniere geritten und wenn ich da nicht den ersten Platz gemacht habe, was logischerweise relativ oft passiert, zumindest am Anfang, dann meinte meine Mutter, dann kannst du jetzt ja auch wieder aufhören. Also so dieses Training war für meine Mutter nicht existent und für mich gab es das dann eben auch nicht, weil ich dachte immer, ich muss das können. Somit ist alles, was ich nicht kann, auch heute noch für mich immer eine Überwindung, es zu tun, weil ich ja weiß, ich kann es nicht. Und das
abgefahren.
Und deswegen ist Training zum Beispiel etwas oder auch das Wort üben oder das probiere ich, gibt es in meinem Sprachschatz nicht. Wahnsinn. Also da kann man mal so reflektieren für seine eigene Kindheit, mit was für Worten tut man sich dann schwer oder welche Worte benutzt man nicht?
Oder eben, was haben die Worte für einen Inhalt?
Ja.
Oder wofür stehen die dann? Mhm. Und das ist ja ein riesiger Raum.
Absolut.
Also es ist ja nicht nur das Wort, sondern es ist ja echt abgefahren. Also ich habe, wie kam ich jetzt da drauf? Wir haben ja mit Britta über Narzissmus gesprochen. Und ich habe an meine Eltern gedacht, habe ich ja schon ein, zwei Mal gemacht. Und meine Mutter war zweite deutsche Jugendmeisterin im Golf. Und mein Vater hat in Wimbledon gespielt.
Ach, so. Das wusste ich auch noch nicht.
Nein, das schon ziemlich erzählt. Hör mal, so. Sie ja direkt. Ja, und das ist eigentlich Spannende. Also das ist natürlich auch schon mal mega. Und ich kenne eben aus meiner Kindheit meine Mutter auch sehr erfolgreich im Golf. Und ich weiß, dass sich die anderen in der Mannschaft immer die Zähne ausgebissen haben, weil meine Mutter nie übte. Also deswegen, das resoniert jetzt gerade zu 100%. Und die anderen, die fuhren dann schon ab März nach Spanien und hatten da irgendwie sonst was für Bootcamps zum Golf. Und meine Mutter zuckte immer so die Schultern und die ging dann so ab Mitte Mai, weil vorher war es eh zu kalt, stellte die sich da hin, halben Eimer Bälle und dann gib ihm. Und die konnte das einfach. Und ich kann das jetzt total gut nachfühlen, dass das, glaube ich, auch die Erwartung an uns war.
Wollte ich gerade fragen.
Genau, das kann man eben. Und so, das war vielleicht auch früher in den 70ern noch nicht so groß geschrieben, das, was heute Kinder an Förderung bekommen. So, egal, ob sie Lust dazu haben oder nicht, also erstmal irgendwie den Profi. So, dazwischen ist sicher die goldene Mitte, aber das ist jetzt super spannend. Also wie du das herleitest aus dem Wort und dann aus dem, was es mit dir gemacht hat.
Total gegen das toll. Wort. Ja. Ja, im Grunde genommen. Oder das Nichtvorkommen des Wortes in deinem Sprachgebrauch. Und dann, okay, da muss irgendwas drin sein.
Ja, oder Menschen, die ganz viel mit Füllwörtern arbeiten. Mhm. Eigentlich, man könnte, also auch dieser Konjunktiv, man müsste auch dieses Wort Mann und sich dann wundern, dass sich keiner angesprochen fühlt. man könnte doch mal die Spülmaschine ausräumen.
Schweigen im denn Walde. Mann?
Genau, wer ist Mann? Und wir Frauen zum Beispiel, wir lassen ganz oft das persönliche Fürwort weg. Also ich gehe zur Post, gehe einkaufen. Und das ist sehr frauenspezifisch, dass wir nicht sagen, ich gehe zur Post, weil es ist ja nicht so wichtig, was wir tun.
Also ganz oft nicht so wichtig.
Genau, nehme ich nicht so wichtig, ich nehme mich schon nicht so wichtig. Und das ist auch ganz spannend zu sehen, wenn man das geht dann übers Bewusstmachen. Also ich höre dann eben sehr genau zu, kann dem Gegenüber sagen, ui, hast du gemerkt, das persönliche Fürwort hat gefehlt oder warum ist da ein eigentlich in diesem Satz und warum sprichst du im Konjunktiv? Und dann geht es ins Bewusstsein, also die Sprache wächst quasi, wird auch erwachsen und dann werden andere Sätze gebildet und zwar ganze Sätze.
Und das ist manchmal eine Hürde, ne?
Sehr.
Also für ganz viele ist das eine Riesenhürde, von Mann zu Ich zu kommen.
Ja, absolut, weil man und der Wunsch tatsächlich da ist und auch ausgesprochen wird und eben nicht im Konjunktiv, sondern im besten Falle im Präsens. Ich bin glücklich. Oder ich will das nicht, genau.
Also Mann will das nicht. Wer jetzt genau? Ich weiß, das haben wir angefangen vor Jahren über die EO, über Entrepreneurs-Organisation, wo ich dann mit meinem damaligen Mann drin war. Da war das Thema. Also da wurde immer bisschen zu Strafe zahlen, wenn man Mann benutzt.
Okay, 2 Euro.
Und dann ging das natürlich auch danach, das hat mich eigentlich nie losgelassen. So, und trotzdem fällt es auch oft auf. Ist schon spannend.
Und bist du dann so groß geworden auch mit diesem Satz, nimm dich nicht so wichtig? Also, weil das impliziert das ja auch. Also
ich bin mit dem Satz aufgewachsen, nimm dich nicht so wichtig, und ich hatte grundsätzlich eben immer eine Funktion zu erfüllen, also eine bedingungslose Liebe, weil ich die Tochter meiner Mutter war, das habe ich nicht erlebt. Also ich hatte eine Funktion und die hatte ich zu erfüllen, und wenn ich die nicht erfüllt habe, dann wurde das sanktioniert.
Und wie hieß das? Wie hieß dein Auftrag? Den hatten wir ja neulich, ich weiß nicht mehr in welcher Folge, aber...
Den Seelenauftrag?
Ja, dieses, das...
Oder den Auftrag in der Herkunftsfamilie?
Nee, in dem Fall den Auftrag, den du mit deiner Mutter hast oder den sie dir gibt. Also dieser Satz, ich schenke dir das Leben, wenn du.
Genau, also meine Mutter hatte 2 Kinder bekommen. Meine ältere Schwester, die ist 6,5 Jahre älter, die hat den Auftrag gehabt, intelligent zu sein. Das hat sie auch erfüllt. Die war immer die Beste in der Schule, hat sämtliche Preise bekommen. Und ich hatte den Auftrag, immer der Sonnenschein zu sein und die Hübsche. Und ich wurde bei 41 Grad Fieber trotzdem über den Laufsteg geschickt beim Modenschauen. Und das war mein Auftrag. Ich war nicht, ich hatte den Part hübsch, meine Schwester den Part intelligent. Dass meine Schwester hübsch ist und dass ich jetzt auch zumindest nicht ganz intelligent bin, das war nicht wichtig. Und so hatten wir Aufgaben. Also ich war mal das Vorzeige-Zirkuspferd und meine Schwester eben die Intelligente.
Wahnsinn. Und wie bist du mit deiner Schwester heute?
Meine Schwester hat spannenderweise übernommen, dass ich dumm bin und alles, was ich bisher erreicht habe, aufgrund meines Aussehens erreicht habe, klein und blond. Und von dem her, ja, sind wir nicht unbedingt nah und eng.
Ja, weil das finde ich auch so schön, wenn es so weit kommt, das können bestimmt alle auch nachvollziehen, wenn alle Geschwister irgendwie die Schubladen, ihre eigenen Schubladen mal aufgemacht haben, um mal zu gucken, hups, wie war nochmal meine Prägung und wie war deine Prägung. Und wenn wir das schaffen, dann an dem Tisch oder wo auch immer, Lagerfeuer noch besser, zu sitzen und da uns ein bisschen was von zu erzählen, das finde ich einen Riesenschatz, aber das geht nicht immer auf.
Ja, kommt vielleicht
dieser
noch.
Wunsch kann ja noch kommen.
Kann noch kommen, ja. Ich habe mich eben sehr mit meiner Kindheit befasst, weil ich das irgendwann verstehen wollte. Und da wird einem vieles klar, ohne dass ich jetzt mit dem Finger auf meine Mutter zeigen muss. Aber es wird so viel klar. Mhm. Und mir hat das immer viel gegeben. Und den Weg hat meine Schwester für sich nicht gesehen. Und
bis jetzt.
Bis jetzt.
So, genau. Kann ja morgen anders sein. Richtig?
Wer
ja.
weiß.
Ja, wer weiß. Also das, da gibt es ja alles. Das ist ja echt schön. Bei uns wurde immer früher, sollte sehr lustig sein, erzählt es meine Großmutter zu mir, ich bin letztes Kind, also ich bin fünftes Kind und habe spät gesprochen und hat meine Großmutter dann relativ schnell gesagt, Gott, die ist ja bildhübsch, aber eben ein bisschen doof. So, war riesig komisch für alle anderen, aber ich kenne den Stempel, also insofern.
Ja, ich kenne den, also ich habe das, glaube ich, nicht nur als Einjähriges gehört, sondern eigentlich die ganze Schulzeit durch.
Von deinen Eltern oder von den Lehrern?
Nee, nicht von meinen Eltern, von den Lehrern und Mitschülern. So. Aber ich habe mich auch, es gibt ja diesen Satz, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss.
Ja.
Habe auch mein Abi entsprechend mit einem Punkt dann, also ne, den einen Punkt, den ich brauchte, den habe ich gemacht, aber ich brauche mehr nicht.
Wobei das ja für eine hohe Intelligenz ist.
Gut, aber immer im Schongang.
Ja. Genau, Energiesparer.
Die einen so, die anderen so, aber da waren schon auch viel so, ja, will ich jetzt gar nicht alles wiederholen, aber... blond, aber blöd, große Brüste, aber nichts dahinter. Also, you name it, die ganze Palette.
Ja, aber so. Du hast ja in einigen Podcasts eben auch schon gesagt, dieses Stärken und Schwächen
ja,
outsourcen.
Genau.
Und ich durch diese Kindheit, weil eben ja sehr viel nach außen gerichtet war, dass ich eben diese Aufträge erfülle, habe ich diese Sensibilität, nenne ich es jetzt mal, wirklich so gut zuhören zu können und dadurch eben auch die Möglichkeit zu haben, dass ich jetzt diese Geschichten erzählen darf von den Menschen. Also irgendwann dreht sich das tatsächlich auch um, dass man, also dass ich es als Gabe erkennen kann, dass ich durch diese Sensibilisierung in der Kindheit jetzt eine Gabe habe, dass ich wirklich sehr gut zuhören kann und die Geschichten erzähle.
Fühlst du die Geschichten dann nach in dem Moment oder hörst du die und kannst die irgendwie, also wie kommt das von, es kommt irgendwie im Ohr an, wie kommt das dann ins, also ich bin da irgendwie nicht so talentiert, deswegen frage ich so, wie kommt das auf Papier oder in ein, ich bewundere das immer, wenn Menschen toll schreiben können.
Tatsächlich fließt das aus mir heraus.
Automatisch,
und
ne?
Automatisch. Und wenn das aus dem Bauch heraus fließt, dann brauche ich es auch nicht mehr zu korrigieren. Und in den also ganz seltenen Fällen, darf ich tatsächlich sagen, möchten die Kunden in dem Fall, dass es geändert wird. Und ich habe, bevor ich die feinen Adressen gemacht habe, viel Pressearbeit gemacht und ich habe vor allem viele Reden geschrieben, auch für Menschen, die ich nicht kannte. Aber dann also es gab einen Geschäftsführer, der wollte seinen anderen Geschäftsführer verabschieden. Er ist, hat sich gewünscht, nach Südafrika zu gehen und dort zu leben und das Geld, was er verdient hat, gut einzusetzen. Und ich habe eben diese Abschiedsrede für den einen Geschäftsführer geschrieben und der rief mich dann an und sagte, Sie sind mir unheimlich. Woher wissen Sie, was ich meinem Geschäftsführer sagen wollte, wo ich es selber noch nicht mal wusste?
Gänsehaut.
Und das sind unglaublich schöne Momente. Ja.
Toll, aber wie schön, dass der... Aber hat er dann irgendwas, also dieses Du bist mir, Sie sind mir unheimlich, finde ich ja noch nicht so sehr wertschätzend, oder?
Ich glaube, er fand keine anderen Worte für sich, aber er fand, also er hat die Rede so gehalten, ohne sie geändert zu haben. Mhm. Sie ist sehr, sehr gut angekommen und der andere Geschäftsführer hat sie sich gewünscht in den Rucksack, den er auch bekommen hat, den er nach Südafrika mitnehmen wollte. Und das kam sehr, sehr gut an, aber der war, glaube ich, völlig von den Socken, dass jemand, woher auch immer, wusste, was er gerne sagen wollte, obwohl er es selber noch nicht wusste.
Und wie bist du früher als Kind, also wir sind ja als Kinder dann, haben wir ja nicht, häufig nicht viel in der Hand, sage ich jetzt mal. Also wir müssen ja in diesem Familiensystem, in das wir geboren werden, irgendwie laufen, funktionieren, hast du ja schon gesagt. Wie hast du das gemacht? Also mit deinem feinen Fühlen und mit dem hohen Anspruch, den es gab.
Also ich habe funktioniert, indem ich einfach wirklich dieses fröhliche, herzliche Kind war. Also am Bodensee geboren, badisch, klein, blond. Und ich habe immer gestrahlt und wurde dann tatsächlich mit 2 Fotomodell bei Schießer und war somit in der Tina und ach wo, also große Plakate, große Prospektstrecken. Also habe den Wunsch meiner Mutter, dass sie durch mich auch in der Öffentlichkeit steht, erfüllt.
Hätte sie gerne mehr in der Öffentlichkeit gestanden?
Meine Mutter wollte gesehen werden, ja.
Weil sie schon irgendwelche eigenen Themen aus ihrer Kindheit, kennst du die Themen? Ja, bestimmt.
Ja, nicht so im Detail, weil mit meiner Mutter konnte man über diese Themen auch nicht so sprechen. Aber allein aus dem Wissen, Kriegsgeneration, sie hat zwei kleinere Geschwister gehabt, hat sich auch um die kümmern dürfen und müssen. Mein Opa war in Kriegsgefangenschaft. Also da war schon einiges. Und meine Mutter wäre gerne unheimlich wichtig gewesen und hat dafür, mein Vater war Textiltechniker, er hat ganz normale Angestellter. Wir waren jetzt auch nicht wahnsinnig reich. Also wir hatten ein Babyhaus, aber ich habe das als Kind auch gar nicht irgendwie eingeschätzt. Für mich war das alles schön und war das toll. Mhm. Aber ich glaube, meiner Mutter hat das eben alles immer nicht gereicht. Und
die sah sich in größeren Sphären.
Genau, ja. Also meine Mutter ist eine geborene Scharnhorst, tatsächlich auch in gerader Linie des Kriegsherrn. Und da hatte für sich, glaube ich, irgendwie im Kopf, das muss alles viel toller und viel besonderer sein. Und hat sich da dann irgendwann auch angefangen, ihre Welt selber selber zu bauen. Das war, ja, ganz seltsam.
Sag nochmal was zu dem Namen.
Scharnhorst.
Ja.
Ist ein Kriegsherr. Also der war ein großer Nazi? Feldmarschall, nie vor der Zeit.
Also im Ersten Weltkrieg?
Ja.
Genau. Ah, okay.
Ja, und also dass meine Mutter sich das so zusammenbaut, hat zumindest bei mir dazu beigetragen, dass ich eben sehr von außen schaue. Also ich vergleiche nicht, ich bin auch nicht neidisch. Ich sehe das und ich freue mich immer für andere Menschen. Aber ich stehe nicht hin, wie meine Mutter das immer gemacht hat. Warum haben die das? Oder ich funktioniere nicht nur im Außen. Also für meine Mutter war wichtig, dass die Menschen denken, wenn sie uns sehen, wir sind eine glückliche Familie, wir können uns alles leisten. Und wir waren weder glücklich, noch konnten wir uns alles leisten.
Mhm. Und was spielt dein Vater in dem System für eine Rolle?
Ich glaube, mein Vater war ein unheimlich naturbezogener Mensch und ihm habe ich auch die unglaubliche Liebe zu Tieren, egal ob das Fliegen oder Hunde oder alles sind und Vögel. Und ich habe jetzt, wo ich wohne, ganz viele Vögel und ich muss da ganz oft an meinen Vater denken, weil er eben so diese Liebe zur Natur wirklich gefördert hat. Aber mein Vater war meiner Mutter intellektuell völlig unterlegen, vor allem sprachlich unterlegen. Und meine Mutter konnte relativ schnell, wenn sie jemanden kennengelernt hat, mit drei Sätzen den Schachmatt setzen. Und uns Kinder natürlich auch. Und ich kann das auch. versucht mir das abzutrainieren, weil das tut richtig weh, was dann kommt. Mhm. Und mein Vater war einfach eher nicht gewachsen und hat sich da aus vielem rausgezogen.
Ja. Und hat sich dann seinen eigenen Raum gesucht?
Ja, der war dann einfach viel draußen, viel im Garten. Ja.
Das ist eigentlich eine ziemlich klassische, finde ich, Rollenverteilung.
Ja.
Also klingt so ein bisschen was nach, was ich aus meinem Elternhaus
absolut
auch kenne, wobei das manches auch wieder anders ist. Aber ja, spannend. So, und dann hast du irgendwie Abitur gemacht und bist irgendwohin?
Ich habe kein Abitur gemacht, weil meine Mutter mir sehr glaubhaft erklärt hat, dass ich das sowieso nicht schaffe.
Stimmt, du warst ja auch die Schöne.
Genau.
Die
wenig Intelligente. Ich habe dann Fachhochschulreife gemacht mit 2 Jahren mit einem Abschluss von 1,2. War jetzt nicht so schlimm.
Fandst du dich da gut oder hast du gedacht, okay, so doof bin ich doch nicht? Oder war das noch nicht dran?
Ich habe mich über den Abschluss gefreut. Ich hatte unglaublich viel Spaß auf dieser Schule. Also ich habe wirklich viel gelernt. Und vor allem war dieser Druck dieses Gymnasiums war irgendwie weg. Mhm. Und auch dieser Gedanke, für Gymnasium bist du eigentlich zu doof. Also der Gedanke war weg und dadurch war, glaube ich, die Möglichkeit, ich glaube nicht nur, sondern dadurch hatte ich eine andere Einstellung zur Schule. Und dann waren auch die Schranken nicht mehr da. Also ich habe Physik eine 1 gehabt. Und auf dem Gymnasium Physik. Was? Wer will was von mir? Mathe war ich richtig gut. Ich dachte, sag mal. Also es war spannend zu sehen. Also dieses Damoklesschwert, Gymnasium weg und ich war auf einmal in der Lage zu denken und auch wirklich gut zu sein. Spannend. Und habe mir dann einen Wunsch erfüllt. Ich bin nach Frankreich und nach England als Au-pair. Ich habe mich zwischendrin beworben und habe dann tatsächlich ein duales Studium gemacht zur Beamtin im gehobenen nicht-technischen Dienst. Mhm. Also ich habe Verwaltungswissenschaften studiert und in der Nähe von Straßburg, also in Kehl am Rhein. Mhm. Und auch ganz begeistert, es ging 4 Jahre, das war toll, weil man hat damals schon Bezüge bekommen und war somit frei, musste auch niemandem Danke sagen, was mir sehr wichtig war. Ja, und bin dann in die baden-württembergische Politik mit eingestiegen, weil ich sehr früh für den damaligen Bürgermeister eben politische PR gemacht habe. Große Veranstaltungen organisiert habe, bin dann mit ihm zusammen nach Bonn gegangen. Und dann nach Berlin, ja, also von da an immer PR, immer Kommunikation. Also das ist so die Klammer um viele unterschiedliche Dinge, die ich dann tatsächlich gemacht habe.
Sehr schön.
Ja.
Und bist du dir mal, also wann, andersrum, die Frage heißt eigentlich, wann bist du dir begegnet mit dem, hups, es ist eigentlich alles ganz anders oder, also manchmal gibt es so einen einschneidenden Moment.
Puh, ich weiß gar nicht, ob ich mir überhaupt schon richtig begegnet bin. Okay. Ich lerne da im Moment gerade wieder ganz viel. Also, dass ich ein Gespür habe für Stimmungen und für Menschen, das kam ja mit dem Arbeiten dann tatsächlich. Und dann, ich habe ganz kurzfristig mit 29 heiraten wollen. Ich wollte dieses weite Kleid, ich wollte in der Kirche, ich wollte die Feier. War ein 2-jähriges Projekt. Und als das dann beendet war...
Die Hochzeitsvorbereitung?
Nee, wir haben vorbereitet und haben geheiratet. aber als dann die Trennung da war, habe ich angefangen, eine Therapie zu machen, weil ich irgendwie dachte, ich muss mal gucken, was kommt woher. Und dann begann ein Sehen und das war gut.
Mhm. Ja. Aber es ist ja schon, also ist vielleicht jetzt nicht ein einziger Moment, aber so ein Zeitraum, das kennen, glaube ich, ganz viele, also ich genauso, du bestimmt auch, Katinka, wo ich so dachte, okay, scheiße. Also so ein bisschen so ein Gefühl von mit dem Rücken zur Wand und nicht so genau wissen. Und ja. Aber auch so ein Gefühl dafür haben, so kann es oder so darf es nicht weitergehen und es muss irgendwas sein, was gesehen werden will oder was hochkommen will oder so.
Ja.
Du warst auch so Anfang 30.
Genau, da war ich 31, ja. Und hatte eben das Gefühl, ich muss mal mit jemandem sprechen, der mich vielleicht von außen sieht oder der aus dem, was ich sage, mehr erkennen kann als ich. Weil ich habe mich ja immer im eigenen Kreis gedreht.
Klar, machen wir alle.
Ja, und natürlich der Blick zu meiner Mutter oder auch zu meinem Vater, der war in dem Sinne nicht so da. Da war auch eine sehr enge Verbindung zu meiner Mutter. Danach gab es dann eben mal eine Pause, dann auch viel reflektieren konnte und viel gesehen habe. Und
was meinst du, der Blick war nicht so da?
Ich habe, also meine Mutter war narzisstisch, um da auf den Bogen zu Britta nochmal zu spannen.
Wenn also du, not in a good way?
In keinem guten Weg, nein. Oder in keiner guten Sicht.
Ausprägung.
Oder Ausprägung. Wir wurden natürlich als Kinder, oder ich spreche jetzt einfach mal nur von mir, ich wurde als Kind wahnsinnig manipuliert von meiner Mutter. Mhm. Also wenn du lieb bist oder wenn du das und das tust, dann bist du lieb und dann bist du meine Tochter. Mhm. Und genauso wurde ausgesprochen, wenn du das nicht tust, bist du nicht mehr meine Tochter. Also wir
ausgesprochen?
Ausgesprochen,
ja. Okay, gib mal Beispiele. Wenn du jetzt nicht einkaufen gehst, dann bist du nicht mehr deine Tochter, oder?
Wenn du jetzt nicht den Lehrer in der Schule fragst, ob der ein Bild für mich malt, also es gab einen Lehrer, den meine Mutter sehr verehrt hat, weil er nebenbei ganz tolle Bilder gemalt hat, Und ich hatte dann den Auftrag, zu ihm zu gehen mit einem DIN A4-Blatt und zu sagen, ich würde meiner Mutter gerne ein Bild von ihm zum Geburtstag schenken. Mhm. Ich habe aber nur 50 Mark. Und der hat dann damals auch gedacht, ich glaube, die Spinne, der hat damals schon 5.000 Mark für seine Bilder genommen. Mhm. Und ich habe dann natürlich schon gesagt, das traue ich mich nicht oder das möchte ich nicht. Mhm. Und dann war ganz klar die Ansage, wenn du das nicht machst, dann bist du nicht mehr meine Tochter. Und logischerweise bin ich am nächsten Tag dann dahin marschiert und habe ihn gefragt, auch wenn ich das ganz fürchterlich fand. Mhm. Und er hat das Bild gemalt, nicht für 50 Mark, aber er hat dann mit meiner Mutter wohl tatsächlich einen Preis ausgehandelt. Also so Sachen. Und wenn du das nicht sagst oder wenn du jetzt nicht mit mir dahin gehst, dann bist du eben nicht mehr meine Tochter.
Also reine Erpressung.
Komplett, ja.
Oder, ja.
Ja, und wenn man das so früh in der Kindheit hat, dann ist das normal. Das war für mich normal, dass meine Mutter so war, dass sie wochenlang nicht mit mir gesprochen hat, weil ich dann vielleicht doch irgendwas getan habe, was nicht gut war. Und da irgendwann wirklich den Blick hinzuwagen und zu sagen, war vielleicht nicht cool und war auch nicht so, wie andere Mütter mit ihren Kindern umgehen. Und vor allem auch dieses, dass eben eine bedingungslose Liebe, einfach weil ich ihre Tochter bin, überhaupt nie vorhanden war. Das dauerte viele, viele Jahre, bis ich da hinschauen konnte und das auch gesehen habe.
Und fühlen,
ja.
Also weil, immer, ja. Das ist ja das noch Gemeinere, weil du ja durchgehend das Gefühl hattest, du bist nicht richtig.
Ja.
Und das ist ja so.
Oder ich muss ganz viel dafür tun, dass ich die Hoffnung haben kann, dass ich gesehen werde und dass sie mich doch lieb hat.
Ja. Und auch die Wünsche der anderen erfüllen?
Immer.
Immer, oder?
Immer. Immer. Und das wirklich zu sehen und auch in Zusammenhang zu bringen, was einem im Leben passiert und was man mit sich machen lässt, ohne sich dagegen zu wehren oder sagt, juhu, ja, mach ich, ich bin dann da. Klar, logisch, arbeite ich immer 200% anstatt nur 100%. Das hat tatsächlich gedauert, weil man sich diesen Blick ja gar nicht erlaubt. Wenn man als Kind ja davon ausgeht, dass das richtig ist, es ist die Mutter, die klar, macht das richtig, ja. Und dann irgendwann das gehört so. Und da mit Mitte 30 zu sagen, nein, das geht eigentlich anders, das dauert eine Weile.
Das muss man sich erstmal erlauben, weil das ja ganz schön
schmerzhaft
ist. Und da ist ja irrsinnig viel Scham mit drin, weil wir ja als Kind denken, es ist richtig so.
Ja.
Wir kennen ja nur das und denken, so ist richtig, fertig.
Ja, also ich habe ein sehr schönes Beispiel. Meine Mutter hat zeitlang meines Lebens zu mir gesagt, wenn ich so hässliche Füße hätte wie du, würde ich sie mir abhacken. Und ich habe bis Mitte 30 keine offenen Schuhe getragen, weil ich ja
danke, dass du heute mit wunderschönen, ich habe sie sogar im Kopf, orangefarbenen Sandaletten hier bist.
Ja,
ja, sind mir gleich aufgefallen und die kannst du wunderbar tragen.
Klar.
Sah sehr, sehr schön aus.
Ja, ich muss auch ehrlich mittlerweile gestehen, ich weiß auch gar nicht, was sie so hässlich daran fand, aber sie fand sie hässlich, sie hat das ausgesprochen und für mich war klar, ich habe hässliche Füße. Mhm. Das ist ein bisschen wie mit der roten Beete. Also es dauerte dann eine Weile und irgendwann mit Mitte 30 habe ich meine Füße angeguckt und habe gedacht, ich finde sie nicht hässlich.
Wie schön.
Ja, aber, und das ist das, wo du mich gefragt hast, wann hat sich dieser Blick denn gewandelt oder wann habe ich mich erkannt? Es war tatsächlich ein Prozess.
Ja, das dauert. So.
Ja.
Aber wie schön. Ja. Und was ist dir, mit der Trennung hast du irgendwie festgestellt, ich komme da nicht so richtig weiter oder irgendwas ist, welche Muster waren da präsent?
Also ich habe in dieser Beziehung beziehungsweise auch in dieser zweijährigen Ehe immer das Gefühl gehabt, ich bin gar nicht ich und wir führen auch keine Beziehung, sondern ich hatte immer das Gefühl, seine Mutter und meine Mutter führen eine Beziehung.
Okay.
Und
die haben super gematcht.
Die haben sich gehasst.
Ach so.
Und meine damalige Schwiegermutter hat mich auch gehasst. Die fand mich ganz schrecklich.
Cool.
Und ich hatte aber nie das Gefühl, nur mein Mann, also mein Ex-Mann und ich, wir haben ein Thema miteinander, sondern ich hatte immer das Gefühl, da sitzt doch jemand am Tisch, der eigentlich da nicht hingehört. Und als das dann tatsächlich auch dann beendet war, dachte ich, und jetzt will ich rausfinden, warum meine Mutter da immer mit am Tisch saß. Oder seine Mutter, aber hauptsächlich ging es um meine Mutter. Mhm. Und das war ganz klar, meine Mutter hatte mich ja instrumentalisiert, dass ich für sie Sichtbarkeit ermögliche. Und sie hat damals, als ich geheiratet habe, auch sehr schön, wollte sie unseren Ehering, mhm, also den gleichen Ring haben, der war von einem Goldschmied gemacht. Und sie wollte diesen Ring haben, damit sie ihn am kleinen Finger tragen kann, um ein Stück von unserem Glück zu haben.
Alter Vater.
Ach du Scheiße. Oh. Mhm. Also kein Wunder, denke ich gerade, dass der Hund sich da unten nervös von einer Seite aufs andere aufs Kissen schmeißt. Und die ganze Zeit hier ruhig lag.
Mhm. Ja, das Energie pur, die da kam.
Ja, macht mich auch gerade nervös.
Willst du auch aufstehen, ja, im Kreis?
Einmal schütteln. Ja, genau. Das hilft bei den Hunden, ja, genau, auch.
Heftig. Also ja. Wahnsinn, aber wie hart übergriffig.
Ja.
Krass narzisstisch halt.
Wow, echt.
Ja.
Und die blanke Not deiner Mutter.
Absolut, weil sie jetzt ja dachte, ich bin nicht mehr für sie verfügbar oder sie kann da nicht mehr so teilhaben. Und sie wollte das jetzt so haben. Und das war...
Kannst du da Nein sagen?
Meine Schwester hat da Gott sei Dank damals Nein gesagt.
Für dich?
Für mich.
Mhm.
Ja.
Okay.
Ja, also weil ich hätte wahrscheinlich auch nicht Nein gesagt. Aber meine Schwester hat es damals tatsächlich übernommen.
Okay, hat sie sich da auch irgendwie schützend vor dich gestellt.
Ja. Und somit war sie immer ja sehr, sehr, also meine Mutter sehr, sehr präsent. Und mit dieser Trennung war dann für mich klar, okay, das ist jetzt meine Chance, wirklich zu gucken, warum ist sie so präsent? Und was kann ich tun, dass das nicht mehr so ist?
Das war schon deine Sehnsucht oder dein Wunsch. Also du hast angefangen zu fühlen, wow, irgendwas ist hier gar nicht gut.
Ja. Warum
gar
war
nicht
sie richtig so präsent? Auch.
Weil sie 30 Mal am Tag angerufen hat, weil sie im Prinzip alles wissen wollte und ich eben gemerkt habe, dass ich auch gar nicht mehr erzählt habe, weil sie es sich für sich komplett umgemünzt hat. Ich bin damals aus der Kirche ausgetreten. Das hatte für mich, ich konnte mich mit dieser Kirche nicht mehr identifizieren. Meine Mutter hat daraus gemacht, ich kann die Kirchensteuer nicht bezahlen. Mhm. Und so hat sie ganz viel verändert, was aber eben gar nicht richtig war. Und damit tatsächlich geschafft, zum Glück für mich, dass ich immer mehr mich zurückgezogen habe und immer mehr dadurch eben auch lernen und sehen konnte.
Und hat sie das geduldet?
War das sehr schwierig.
Ja eben, das ist ja gar nicht so einfach.
Ja, das fand sie ganz schlimm und sie hat dann irgendwann angefangen zu sagen, ich müsse sie auf diesem, also weil ich dann eben gesagt habe, ich mache Therapien und ich mache das und das fand sie alles ganz, ganz komisch.
Ganz gefährlich.
Gefährlich und sie wollte das auch nicht und hat immer gesagt, ja, also war doch aber alles super, war doch alles toll.
Fast.
Und so, meine Mutter ist 2015 an Krebs erkrankt und war auch von Anfang an klar, dass das zumindest ihrem Onkologen war das klar und mir war es auch klar, dass das nicht lange dauert, da war sie schon 80. Und der Vorwurf war dann tatsächlich so in den letzten Wochen, dass ich sie hätte mitnehmen müssen auf diesem Weg, mich zu finden und zu leben. Ich sagte, du, da muss jeder selber seinen Weg finden. Und das, was mich geprägt hat, hat ja dich vielleicht ähnlich geprägt, aber es wäre dein Weg gewesen. Und dann war immer ihre Aussage, nein, du hättest mich mitnehmen müssen. Du warst
damit
für mein
sie
Glück.
Auch gegangen.
Damit ist sie
gegangen. Hatte ja 80 Jahre Zeit, sich darum zu kümmern, aber wollte in diesem Leben nicht.
Nee, und sie ist auch wirklich ganz, ganz schrecklich und schwer gestorben, weil so viel, interpretiere ich das jetzt mal, sie eben so viel, oder vielleicht eher am Schluss einfach klar wurde, was alles nicht so richtig gut war oder war, wofür sie hätte dankbar sein können. Meine Mutter war nie dankbar, weder für zwei gesunde Töchter, die eine intelligent, die andere hübsch oder wie auch
und
immer.
Oder beide beides.
Ja. Oder eben beide beides, genau. Und beide in ihrem Leben stehen, beide selbstständig. Sie hatte ein kleines, süßes Haus. Meiner Mutter ging es gut, bis sie den Krebs bekommen hat. Aber das war nie dankbar, sondern das war immer nur und der hat nicht und du hast nicht. Und das ist mit Sicherheit ein Grund, warum ich für mich ganz doll in diesen kleinen Dingen dankbar bin und auch so viel draußen bin und ja, mich über den Sonnenschein freue, aber auch den Regen.
Und das ist ja wiederum was dein Vater wahrscheinlich tatsächlich konnte, aber wirklich präsent war ja deine Mutter.
Absolut. Meine Mutter war überpräsent. Ja. Ich durfte auch mit meinem Vater nie telefonieren.
Ah,
ja, deine Mutter war vor allen Dingen, also das, was bei mir so das Wort, was bei mir so kommt, ist diese Hartübergriffigkeit. Also dieses von der ersten Sekunde an irgendwie kontrollieren und manipulieren wollen, wo du zu sein hast und wie du zu sein hast. Und das bis zuletzt, wie hilflos eigentlich auch, dass sie, also selbst wenn sie schon 80 ist, du bist ja immer noch das Kind auf eine gewisse Weise. Also, oder andersherum, also selbst da nicht loslassen kann.
Wie?
Ablassen kann von dir.
Ja. Ja, also ich habe ja irgendwann mal von Khalil Gibran diesen Aufsatz über die Kinder gegeben und habe gesagt, liest ihr mal, weil er ganz klar sagt, die Kinder kommen zu euch als Geschenk, ihr dürft ihnen Flügel verleihen, aber sie gehören euch nicht, sondern ihr gebt ihnen etwas mit, dass sie dann fliegen dürfen. Und dann hat meine Mutter gesagt, so ein Quatsch, du bist mein Kind und ich kann auf dich zugreifen und was soll das? Und du hast, mich mitzunehmen und
ja, jetzt sind wir wieder bei dem Satz, den ich vorhin als erstes sagte, du hast Kinder oder die Kinder sind bei dir.
Ja.
Also von welcher Person aussprichst du?
Vom Haben oder vom Sein.
Ja.
Ja. Und das ist zuerst da, ne? Ja, ja, spannend.
Boah, sehr spannend. Hast du entschieden, keine Kinder zu haben? Oder, also es gibt es ja ein bewusst und unbewusst und gewollt und nicht gewollt und so weiter.
Ich habe das ganz bewusst entschieden, dass ich keine Kinder haben möchte, weil ich ganz große Bedenken hatte, dass ich durch diese Prägungen aus der Kindheit und wenn es auch unbewusst ist, also ich war mir sicher, dass ich einiges, was meine Mutter getan hat, niemals tun würde, aber ich hatte immer Angst, dass ich etwas, ja, dass ich dieses, das Kind muss funktionieren, zu sehr lebe. Und ich muss gestehen, ich liebe meinen Hund über alles, aber die muss schon auch funktionieren. Also die ist ich bin da auch streng. Also dass die hier auf ihrer Decke liegt, das haben wir trainiert, seitdem ich sie habe. Und das muss sein. Dafür darf sie aber, wenn wir spazieren gehen, entscheiden, wo wir hinlaufen. Und sie darf eben auch überall mit.
Also das hatten wir ja auch beziehungsweise mit Britta, dieses nur freie Leine, lose Leine lassen, das in meinen Augen funktioniert das auch nicht. Also meine Kinder haben sich hier heute Morgen um 5.20 Uhr die Köpfe über die Pokémon-Karten eingeschlagen. Ich gucke mir das dann auch an für eine Weile. Aber um 6 Uhr habe ich die Karten dann eingesammelt und habe gesagt, so jetzt ist Schluss, jetzt gibt es gar keine mehr. Weil das kann jetzt 3 Stunden so weitergehen. Also so eine gewisse Strenge ist auch so ein Wort, was so sehr negativ konnotiert ist irgendwie. Also,
also was ich an meinem Hund merke, dadurch, dass ich ja bewusst entschieden habe, ich habe keine Kinder, dass sie mir wahnsinnig vertraut. Also wenn eine Situation, also wenn wir, sie läuft immer ohne Leine und wenn ein LKW an uns vorbeifährt, dann schaut sie mich an. Und wenn ich ihr ein Handzeichen gebe, dass sie mehr von der Straße weggehen soll, dann tut sie das. Oder wenn sie in eine Situation kommt, wo sie nicht so richtig weiß, auch mit einem anderen Hund, dann guckt sie mich an und dann kann ich sagen, nee, ist alles in Ordnung, ich regel das. Und dieses streng zu sein, hat dafür gesorgt, dass sie mir so vertraut, dass wenn ich voranlaufe, dass sie mir einfach hinterher geht und dass sie eben keine Angst hat, auch nicht an der Straße. Sie weiß, okay, du bist da, dann ist alles geregelt. Und das finde ich unheimlich schön. Und dieses Vertrauen hatte ich bei meiner Mutter nicht, weil es eben diese Verbindung der Liebe nicht gab. Also ich hatte immer das Gefühl, wenn ich Unterstützung gebraucht hätte, sei das ein ungerechter Lehrer oder dass mir sonst irgendwas widerfahren ist, dass meine Mutter immer nur, dass sie nicht für mich da war. Also das Vertrauen war nicht da. Also ich glaube, es gibt da tatsächlich dieses streng sein, aber es gibt ein unglaubliches Vertrauen, weil es diese Liebe gibt.
Ja, oder diesen Rahmen, also der aus Liebe gehalten wird.
Ja, und ich bin immer für dich da und ich werde dir immer helfen. Das hört sich jetzt für Menschen, die Kinder haben und keinen Hund an, wahrscheinlich ein bisschen komisch, aber ich kann es nur so erklären. Und auf der anderen Seite dieses, also es gibt dich, aber ich instrumentalisiere dich nur und ich bin eben nicht für dich da. Ja. Aber es war sehr bewusst entschieden, dass ich keine Kinder möchte.
Ja. War es ein langer Prozess?
Nein, das war klar.
Und hat deine Schwester Kinder?
Meine Schwester hat einen Sohn, ja.
Hm. Jetzt kommen wir nochmal zu den feinen Adressen zurück, die aber gar nicht dein, also da geht es jetzt gar nicht so unbedingt weiter.
Genau. Ich werde weiterhin Geschichten erzählen und ich werde weiterhin über Menschen erzählen und über die schönen Dinge dieses Lebens. Aber das werde ich online machen und bin da gerade in ein bisschen noch in der Findungsphase. Werde im ersten Moment zwei Dinge auf alle Fälle weiterführen, die ich die letzten 3 Jahre schon gemacht habe. Und zwar habe ich einen Unternehmerinnenkreis aufgebaut. Eine große Herzensangelegenheit ist, Menschen miteinander zu verbinden, zu netzwerken. Du hattest gerade vorhin am Anfang des Gesprächs gesagt, dass dieses Spinnennetz oder einfach funktioniert. Und ich bin auch jemand, der immer denkt, oh, und der mit dem und der mit dem und das ist toll. Und habe das auch während Corona 1,5 Jahre lang alle 2 Wochen via Zoom gemacht. Läuft immer gleich ab, egal ob das mittags zum Lunch ist oder abends bei einer Veranstaltung. Ich stelle jeden, der da ist, persönlich vor. Dadurch entsteht eine ganz andere Energie. Und dann gibt es immer 3 bis 4 Power-Vorträge, sei das zum Thema Gesundheit oder Ernährung oder wie kann ich Smoky Eyes tatsächlich schminken.
Oh, das kann ich beibringen.
Ja.
Heute nicht, aber...
Sehr gut. Aber eben auch gerade während Corona, was brauchen wir, was ist wichtig, was dürfen wir tun, welche Energie brauchen wir denn weiterhin? Und das war unheimlich toll und da ist ein schöner Kreis gewachsen, sind eben alles selbstständig, also entweder in Führungspositionen oder wirklich auch Unternehmerinnen, dass wir auch das Thema Finanzen haben. Und
wer kann da kommen?
Bitte?
Wer kann da kommen? Also seid ihr so ein kleines geschlossenes Netzwerk? Oder?
Nicht unbedingt. Also das Netzwerk darf erweitert werden. Ich bin immer sehr daran interessiert, dass ich die Menschen vorher kennenlerne oder die Frauen und dann sage, ja, das passt oder passt nicht. Weil es geht eben nicht darum, sich gegenseitig die neueste Handtaschenkollektion zu zeigen oder ich bin verheiratet mit oder ich war verheiratet mit, sondern es geht wirklich um die Frau. Es geht wirklich darum, dass wir uns austauschen. Es geht wirklich darum, sich gegenseitig zu unterstützen. Und das ist mittlerweile so, dass die PR-Damen sich austauschen und sich gegenseitig wirklich auch Aufträge geben, dass die Immobiliendamen miteinander arbeiten, auch sich da, die eine sagt, du, das schaffe ich im Moment nicht, nimm du. Und das finde ich unglaublich toll.
Schön.
Das macht richtig doll viel Spaß. Und das war bis jetzt immer ein offener Kreis sozusagen. Und daraus wird es jetzt einen Club geben. Und es wird weiterhin Veranstaltungen geben an verschiedensten Orten. Und und dann kommen die Geschichten dazu. Und da freue ich mich sehr drauf.
Sehr schön. Ich habe gerade irgendwie so gedacht, war das für dich eigentlich, ich sag mal, die Verbundenheit mit der ersten Frau in deinem Leben, die war ja nicht da, so wie du das in der Kindheit beschrieben hast oder das Verhältnis zu deiner Mutter. Fiel dir das leichter oder schwer, also fiel dir das leicht oder schwer, so in dieses Spinnennetz einzutauchen mit den Frauen und mit der Verbundenheit? Weil du hast ja dieses Strahlen in den Augen.
Mhm. Also ich glaube, die Gabe, die ich aus der Kindheit entwickelt habe, ganz viel wahrzunehmen und meine Herzlichkeit vor allem aber nicht verloren habe, trotz meiner Kindheit, dass es mir daher leicht fällt, wirklich die Menschen, die mit der gleichen Energie und mit den gleichen Werten und die etwas erzählen möchten und die auch weitergeben möchten, dass ich die wirklich finde, beziehungsweise die finden mich. Das war auch im Magazin so. Also wenn ich das ein Thema ausgerufen habe, wie das Thema Gesundheit, kamen auf einmal unglaublich tolle Ärzte in mein Leben und durch unterschiedliche Wege. Und dann war es eben auch eine tolle Gesundheitsausgabe. Und so ist es mit den Unternehmerinnen auch. Im Grunde genommen finde ich die oder die finden mich.
Find ich, das Universum.
Genau. Und eigentlich, bis auf ganz wenige, nicht nur eigentlich, sondern bis auf ganz wenige Ausnahmen, passen die auch alle ganz toll zusammen. Und so die 2 Querschläger, die es bisher in diesen 3 Jahren gab, die lade ich dann irgendwann herzlich aus. aber was ich tatsächlich, womit ich mich schwer tue, sind sehr enge, tiefe Freundschaften. Schnarcht der Hund.
Ach so.
Weil dieses Urvertrauen einfach nicht da ist. Also ich bin bestimmt eng mit Menschen und die sind mir auch wichtig, bis zu einem gewissen Punkt.
Danke, dass du das so sagst. Ich habe das, glaube, erst durch die Kinder gelernt, wirklich in der Tiefe auch Freundschaften zu haben. Am Ende. Also jetzt, weil ich kannte das, jetzt habe ich nicht, kannte das aus der Kindheit, kannte ich das so auch nicht. Tatsächlich.
Ach so, das wäre ja auch eine Frage. Hattest du Freundinnen? Nee. Oh wow, es geht mit der Mutter wahrscheinlich gar nicht.
Das hat meine Mutter gewusst zu verhindern. Aha, ich habe okay. da natürlich eine enge Symbiose mit meiner Schwester damals zumindest gehabt. Das war
schon mal gut.
Das war wichtig. Da gibt es auch einen psychologischen Fachausdruck dafür, wenn Kinder eben sich gegenseitig oder sich so stärken, dass sie sowas, so eine Kindheit tatsächlich überleben. Mhm. Aber Freundinnen hatte ich so nicht. Also ich habe dann, als ich 30 war, zwei sehr enge Freundinnen, mit denen ich auch heute immer noch sehr eng bin. Und die waren lustigerweise gerade beide in den letzten Monaten da und haben sehr befürwortet, dass ich jetzt im Wald wohne. Und es war schön, sie da zu haben. Ja. Also für das Netzwerk, glaube ich, ist es gut. So wie es ist, weil sie sind alle herzlich willkommen und das sind unglaublich tolle Runden und schöne Abende und besondere Begegnungen. Immer auch wieder natürlich mit Männern natürlich, also die sind nicht ausgeschlossen, mit Unternehmern. Das ist einfach sehr, sehr spannend.
Und wissen deine beiden Freundinnen um dich und um das, dass du eigentlich um Freundschaft irgendwie kämpfst oder es dann doch nicht so genau weißt oder unsicher bist?
Also sie haben mich beide, als sie da waren, gefragt, ob ich denn hier und jetzt so eine richtig feste Herzensfreundin hätte. Mhm. Und ich habe dann gesagt, ja, also es gibt Freundschaften, ja, aber so dieses, so wie das mit den beiden ist habe ich hier niemanden. Mhm. Weil natürlich ganz viele der Damen oder der Frauen, die ich kennenlerne, aber auch der Männer, das geht ja immer über den Job. Mhm. Und das ist alles immer ja auch sehr mit dem Job verbunden. Also es gibt natürlich Menschen, mit denen ich nahe bin, aber ich bin da mit Sicherheit auch die an einem gewissen Punkt dann auch nicht weiter aufmacht. Da fehlt das Urvertrauen.
Aber wenn jetzt eine Nachbarin zu dir kommt und sagt, hast du mal einen Kaffee, wollen wir das aus?
Ja, die kommt ja nicht über den Job. Immer. Nee, also ich helfe auch jedem beim Umzug und ich koche.
Ja, helfen kannst du ja maximal.
Helfen kann ich maximal, da hast du. woher weißt du das?
Oh, hast du was erwähnt?
Ja, ein Thema, mit dem ich mich tatsächlich gerade auch befasse.
Also ich weiß das von einer Freundin, die eben auch eine ganz schwierige Mutterbindung hatte oder hat, wie auch immer, dass ich auch nach ganz vielen Jahren immer wieder ihre negative Mutterprojektion abbekommen habe.
Okay.
Also deswegen ist es total toll, dass du das so erwähnst. Und das sind ja eben die Themen, die wir so gerne auch an den Tisch bringen oder damit ja auch rausbringen, was diese Prägungen mit uns machen, ein Leben lang.
Ja, das ist so.
Genau, und wie wichtig das ist, da nachzuschauen und zu gucken, die Qualitäten, die ja so dicht neben der Wunde sind, das ist auch ganz toll beschrieben, finde ich, kann ich irgendwie ganz gut nachfühlen. Hast du auch so ein feines Gefühl?
Wollte da irgendwas gerade noch raus?
du hattest vorhin gefragt, ja, ich war jetzt nicht ganz so wichtig, aber du hattest vorhin gefragt, wann dann das Sehen begonnen hat. Und dieses Sehen hat bei mir nicht mit einem Moment stattgefunden, sondern das ist wie eine Zwiebel. Also man fängt ja dann an zu schälen und irgendwann kommen dann auch die ganz weggedrängten Dinge, die man eben so gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, weil die Kindheit eben oder die Seele gesagt hat, das geht, da können wir jetzt gar nicht mit umgehen, wir packen das mal weg. Mhm. Aber das kommt eben mit dem Alter und auch mit dem neuen Erleben dann einfach doch wie aus der Zwiebel oder diese Puppen, mit Namen vergessen, das kommt dann, aber das ist nicht ein Moment, sondern das sind so immer mal wieder so Schübe, wo man sagt, ach, guck.
Ja, ich habe auch manchmal so das Gefühl, dass mit diesen Zwiebelschalen, man pellt so eine ab und dann also, oh, ach, das ist dahinter. Okay, wieder dran kleben geht ja leider nicht. ich habe da schon auch Momente, wo ich mich frage, gehe ich da jetzt weiter? Ich habe so eine Ahnung, so ein Gefühl, was da als nächstes kommt. Mhm. Und da habe ich jetzt mal gar keinen Bock drauf. So, ja, ist ein schönes Bild.
Das dann so in den Schichten zu machen.
Ja.
Also ich kenne das auch, wenn ich dann was, wenn mir was begegnet ist, so würde ich das jetzt vielleicht beschreiben, dass das erstmal bei mir geblieben ist. Also ich konnte damit dann, also mit niemandem darüber reden und also wollte ich auch gar nicht. Ich hatte auch gar keine Worte. Mhm. Gibt es das auch, dass du, kennst du diese Zustände, da gibt es dann eben auch keine Worte?
Ja.
Okay. Und dann bist du mit dir und lässt aber deine Geschwindigkeit.
Dann bleibe ich bei mir und dann ist das auch meine Geschwindigkeit. Und das ist auch ganz oft so, dass ich tatsächlich da auch nicht drüber spreche, weil das auch Themen sind, die man nicht unbedingt mit jemandem bespricht. Also ich finde, das fällt mir schwer. Also außer es ist eine psychologische Betreuung tatsächlich, wo ich dann sage, okay, die kann damit dann auch umgehen. Aber da jetzt Freunden davon zu erzählen, da tue ich mich schwer. Mhm.
Ja, wobei ich das eben so kenne, dass wenn ich sicher genug bin, wenn ich mich sicher fühle mit dem Gegenüber, das muss jetzt kein Therapeut sein, aber das gibt's auch im Privaten, dann kann ich schon darüber erzählen. Aber in dem Moment, wo ich das erste Mal sozusagen empfunden habe und dachte, okay, scheiße, da ist was, da konnte ich es wirklich dann auch lange nicht benennen.
Du meinst, dass ich dem anderen zumuten?
Nee, oder vielleicht auch, das weiß ich nicht genau, kann ich gar nicht so sagen, aber auf jeden Fall so ein wirklich, wirklich, meine Freundin Barbara nennt das ein unkommodiges Gefühl, mit dem ich erstmal selber sein will und es selber erstmal so mich so rantasten, vielleicht so vorsichtig ranfühlen. Wir hatten ja Hilly Martinek auch hier und die erzählte dann so gern Ende so schön, dass sie inzwischen oder heute, dass bei den Freundinnen ihrer Töchter oder auch ihres Sohnes, die riecht es schon von Weitem, wenn die Mädchen bulimisch sind. So, und jetzt ist natürlich an dich die Frage. Du hast ein genauso feines Gefühl, du kannst Räume fühlen, du kannst Menschen fühlen, du erfüllst dann die Geschichten, du weißt, ob sie die Wahrheit sagen. Fühlst du auch dieses Missbräuchliche bei jedem anderen? Und wenn ja, du nickst schon sofort oder wie gehst du damit um?
Also ich habe tatsächlich ganz viele Frauen in meinem Umfeld, die eine ähnliche Erfahrung in ihrer Kindheit gemacht haben oder die eben auch einen sexuellen Missbrauch erlebt haben, aber eben auch psychisch missbraucht wurden. Und ich glaube, das ist diese Energie, dass man sie erkennt und vielleicht auch anzieht.
Ja, das ist das Feld.
Ja, das ist das Feld, ja. Und ich auch sehr davon überzeugt bin, dass Kinder missbraucht werden, in welcher Art und Weise, vor allem Mädchen, aber natürlich auch Jungen, dass das einfach doch ein ganz großer Prozentsatz ist. Aber tatsächlich, ich spüre und ich fühle und ich merke immer wieder, huch, dann gibt es ein Sehen oder ein Erkennen. Ja.
Und kommunizierst du das dann oder lässt du das einfach völlig offen und guckst, wo es dann hingeht? Das ist ja gar kein...
Also das kommt darauf an. Heute würde ich sagen, muss ich es nicht mehr aussprechen, weil ich es weiß und diese Verbindung irgendwie da ist. Aber ich habe mit auch nach der Trennung damals von meinem Ex-Mann tatsächlich eine junge Frau kennengelernt und ich habe der das angesehen. Mhm. Und ich habe sie und die hatte ganz schlimm Krebs und da war auch immer die Frage, schafft sie es oder schafft sie es nicht? Und irgendwann bin ich mit ihr mit dem Auto weggefahren auf einen Aussichtspunkt und habe, als wir dort saßen, zu ihr gesagt, schau mal da runter und ich sage dir jetzt, was ich sehe. Und wenn dem so ist, dann brauchst du auch nichts zu sagen, dann nehme ich dich in den Arm. Wenn dem nicht so ist, dann lassen wir das. Und habe ihr auf den Kopf zugesagt, dass ihr Vater sie missbraucht hat und auch schlimm. Und die brach in Tränen aus und sagte, das hat noch nie jemand gesehen. Mhm. Auch damals nicht, als er mich missbraucht hat. Und da hat sie wirklich ganz schrecklich, schrecklich, schrecklich missbraucht. Mhm. Und das hatte nie jemand gesehen. Und ich wusste das.
Mhm. Wahnsinn.
Mhm. Ja. Und dann, also sie ist heute gesund.
Oh, wow. Dann hast du noch ganz andere Qualitäten.
Das weiß ich nicht.
Oh, das würde ich jetzt mal so im Raum.
Aber ich glaube, dieses lassen. Aussprechen und dass es sichtbar wurde, das hat ganz viel dazu beigetragen, dass ein Grund für diesen Krebs, dass es den nicht mehr gab.
Damit konnte der gehen?
Mhm.
Wow.
Mhm.
Also?
Ja.
Ich würde mal sagen, die Tür ist auf. So, was da auch immer noch kommen will zu dir und deine enormen.
Du meinst, es bleibt vielleicht nicht bei den Unternehmerinnen Lunch und Dinners,
Nö. Die
du machst.
Das war ja auch total toll.
Das ist also, total toll, aber es fühlt sich nicht so an, als ob das, there's more to it.
Also im Moment.
Wovon träumst du?
Wovon träume ich? Dieser Wunsch, noch mehr wieder mit den Menschen zu arbeiten, wie ich das damals gemacht habe mit dem Worttraining, der wächst im Moment gerade ganz doll, weil also diese feine Adressen war ja schon sehr auf exklusiv, auf 5 Sterne, auf sehr außergewöhnlich, auch im Sinne von ja, wie man sich das eben vorstellt unter feinen Adressen. Und dieses damals zu sagen, ich möchte da mehr Menschen mit abholen, ich möchte auch kleine Marken dabei haben. Also wenn man mich fragt, ob ich auf hohen Schuhen geschminkt und gerichtet zu einer Gala gehen möchte oder mit Gummistiefeln in den Wald, jeder, der mich kennt, weiß, ich nehme die Gummistiefel, auch wenn ich das andere kann und auch gerne mag. Mhm. Aber aus meinem Herzen heraus brauche ich für mich etwas anderes. Und jetzt mit diesem Neuanfang zu sagen, ich möchte weiterhin diese Menschen haben, aber ich möchte eben auch weiterhin diese psychologischen Themen dabei haben. Ich möchte Spiritualität viel mehr noch mit dabei haben. Ich glaube, das ist tatsächlich für mich jetzt auch eine Möglichkeit. Ich glaube nicht nur, sondern ich habe das für mich so entschieden. Ich werde da mehr Wert darauf legen, dass es noch mehr in meinem Leben präsent sein darf und gucken, was sich dann entwickelt. Und was ich mir wünsche, ist tatsächlich, dass ich auf einer Bühne moderiere und Themen, die vielleicht die Menschen eben nicht so gerne haben, wie sexueller Missbrauch, wie dass jemand krank ist, aus welchen Gründen auch immer, dass ich das weiterhin noch sichtbarer mache und dadurch eben auch helfen darf. Und irgendwann sehe ich mich in einem Garten, der mit Zitronenbäumen, Orangenbäumen bestückt ist. Und
da scheint ein bisschen mehr die Sonne.
Da scheint sagen, etwas mehr die Sonne.
Demnach ist es nicht Hamburg?
Eher nicht. Eher Süden. Mhm. Und dass ich schreibe. Also diese Worte fließen lasse aus dem Bauch. Mal gucken.
Mhm. Ja, sehr schön.
Irgendwas war bei mir noch gerade, aber ich habe es, jetzt gerade ist es nicht da.
Willst du es nochmal hochholen?
Nee, das ist, ich habe...
Frag mal den Hund, ob er das hochholen
will. Ja, ich habe, das Gefühl ist, das ist jetzt, also... Vielleicht... Es ist ein Anfang gerade irgendwie. Also es ist noch nicht.
So empfinde ich das.
Es ist noch nicht alles gesagt und es braucht keine Worte mehr. Also macht das Sinn? So? Mhm. Genau.
Aber es ist, glaube ich, also es fühlt sich nach viel gefühlt und das Richtige benannt.
Ja.
An.
Das ist schön.
Kannst du damit auch sein? Oder du bist ja auch sehr, sehr wortgewandt. Was wäre dein...
Es ist richtig benannt und für vieles braucht es noch etwas Zeit, um die richtigen weiteren Zukunftsworte zu haben. Mhm. Aber ich bin im Moment sehr, sehr auf, also sehr offen und mal schauen.
Ja.
Ich sehe es als Chance, aber auch wenn ich auch im Moment natürlich auch immer wieder viel Angst habe, aber ich sehe es als Chance.
Und Angst vor Verletzung.
Ja, Verletzung, Zukunft, wie ob ich das alles so hinbekomme, wie ich das gerne möchte. Oder dass es eben auch funktioniert in allen Bereichen. Mhm. Aber
und kannst du gut um Hilfe bitten?
Nein.
Okay.
Was brauchst du denn?
Also was ich im Moment bekomme, ist unheimlich toller Zuspruch. Mhm. Also gerade für den neuen Weg, dass die Menschen sagen, das ist deins, erzähle diese Geschichten, das ist gut und wichtig und das glaubt man dir, weil du das bist, mach das. Mhm. Das ist sehr, sehr schön. Und bis jetzt habe ich immer alles alleine gemacht und für die Zukunft wünsche ich mir tatsächlich, dass mehr Menschen mit mir mitgehen.
Mhm. Wie meinst du das?
Also jetzt, was weiß ich, mit technischem Verständnis oder eben das Buchhalterische mir mit ein bisschen helfen, weil das wird dann ja eben einen Club geben, es wird einen Online-Shop geben, es wird eine ganz andere Seite geben, die ineinander verzahnt ist mit Newsletter und da kommt ganz viel. Und das kann ich nicht, aber...
Bis jetzt?
Bis jetzt.
Bis jetzt vor einer halben Minute.
Ja.
Ja, ich wollte gerade sagen, also für alle, die zuhören, wenn das irgendwie mit euch resoniert hat gerade und ihr da Ideen habt.
Oder euch angesprochen
fühlt. Oder euch angesprochen fühlt.
Also bei wie vielen?
Inklusive bei uns.
Inklusive bei uns. Aber bei wie vielen geht nach der Podcast-Folge platzen die Mailboxen oder die Inboxen, die Allesboxen auf allen Kanälen.
Ja,
lass uns das Feld da. Es ist ja schon auf, ich brauche gar nichts sagen.
Ja.
Wie schön.
Ja, wie schön. Und ich freue mich auch, weil ich hatte ja euch eingeladen zu einem dieser Frauenpower Finest Lunches.
Willkommen.
Dass ihr unbedingt vom Podcast erzählt. Und freue ich mich sehr.
Machen wir sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Und jetzt erstmal vielen Dank, dass du hier warst.
Ja.
Und deine Geschichte erzählt hast.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Mit Geschichten erzählen und vor allem mit dem mitnehmen zu dürfen. Der Weg ist, oder die Möglichkeiten sind noch viel vielfältiger, als ich die jetzt vielleicht im ersten Moment so für mich tatsächlich gesehen habe. Sprechen macht ja klar. Manchmal.
Das, der Rauch räuchert hier schon, der Rauch räuchert, nee, das ist jetzt, that doesn't make any sense, der Salbei räuchert. Gibt es noch etwas, was du hier lassen möchtest, was du verbrennen, ins Feuer geben möchtest? Oder etwas, ich sag mal, das, was größer werden soll, haben wir ja schon quasi benannt, das ist schon mit eingebunden wahrscheinlich, Caesar.
Ja, ich lasse die Angst hier und gehe mutig und optimistisch weiter. Das ist so mein Leitspruch. Jeder Tag ist ein neuer Tag und mutig und optimistisch.
Sehr schön.
Vielen Dank.
Vielen Dank, Stefanie Salziger.